Gesundheit. Die Podcast-Visite aus dem St. Hildegardes Krankenhaus in Köln.
Ganz ohne OP und Skalpell in den Körper hineinschauen. Das hört sich ziemlich gut an, fast magisch, oder? Und wer das kann, das wollen wir heute klären. Und dazu machen wir einen kleinen Ausflug in die Physik, aber nicht zu Newton oder Einstein oder in ihren ursprünglichen Physikunterricht, der Ihnen vielleicht gar nicht so gut gefallen hat, sondern zur Radiologie. Mein Name ist Sabine Lerche und ich freue mich, dass Sie zuhören.
Sie können den Patienten, ja, man sagt von der Locke bis zur Socke, also wirklich vom Kopf bis zur Fußsohle einmal komplett durchscannen.
Eigentlich sind unsere heutigen Themen ganz schnell angekündigt. Ich muss nur 5 Buchstaben sagen. CT, MRT. Und ja gut, wir können auch noch Röntgen mit reinnehmen. Und das wollen wir heute mit Leben füllen. Und zwar zusammen mit Dr. Sascha Hammerschlag, ärztlicher Leiter der Radiologie im St. Hildegardes Krankenhaus.
Ja, hallo Frau Lerche. Ich freue mich, dass ich hier bin und ja, freue mich auf das Gespräch.
Sie leiten im Hildegardes Krankenhaus die Radiologie und führen da, also die Untersuchungen an den Krankenhauspatienten und Patientinnen durch. Und vielleicht sagen Sie erstmal, Sie sind sozusagen der Zauberer, mit dem wir heute sprechen wollen. Wie kann man denn einfach so in den Körper hineinschauen?
Ja, fast muss ich anfangen mit einer kleinen Korrektur. Mhm. Also ich kann das gar nicht ganz alleine. Dafür ist ein radiologisches Team notwendig. Das besteht aus den Ärzten und vor allen Dingen aus den MTRA. Das sind die medizinisch-technischen Röntgenassistentinnen und Assistenten, die tatsächlich die eigentliche Untersuchung am Patienten durchführen. Es ist ja oftmals so, der Patient kommt gar nicht direkt zu uns, sondern er wird überwiesen oder von dem klinischen Kollegen zu uns zugewiesen. Er hat eine Fragestellung anbei, also einen Auftrag an die Radiologie. Und diesen Auftrag, den schaut sich der Radiologe an. Wir gucken, was genau gesucht wird. Wird eine Entzündung gesucht? Geht es um einen Knieschmerz oder einen Knochenbruch? Und wenn diese Fragestellung so klar ist für mich, dass ich weiß, ich nutze die und die Technik, dann kann ich das mit meiner MTRA besprechen und auch die Untersuchung durchführen lassen. Und der letzte Schritt ist dann, dass man sich die Bilder anguckt und zu einer Diagnose kommt.
Und wie entstehen die Bilder? Das ist vielleicht das Spannende. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Röntgen an. Das ist wahrscheinlich den meisten, die gerade zuhören, so am klarsten im Kopf.
Wir nutzen gewöhnlich 3 unterschiedliche Techniken. Das ist zum einen der Ultraschall, dann gibt es die Röntgendiagnostik und das MRT. Der Ultraschall ist eine Methode, extrem weit verbreitet bei Hausärzten, bei Niedergelassenen. Das ist eine Methode, die sehr ungefährlich ist, die man gefahrlos anwenden kann, mit ganz kleinen Einschränkungen, was die Diagnostik bei den noch Ungeborenen angeht. Da gibt es von den Fachgesellschaften gewisse Limitationen, dass man sich da an die entsprechenden Regeln hält. Aber gewöhnlich, der Ultraschall ist weit verbreitet und deswegen gar nicht so spezifisch für die Radiologie. Was tatsächlich eher typisch für die Radiologie ist und auch meist nur da angewendet wird oder zur Diagnostik zumindest da vorwiegend, ist eben die Röntgentechnik und das MRT. Ja, beim Röntgen ist es so, da wird ionisierende Strahlung genutzt. Der Kollege Konrad Wilhelm Röntgen hat die vor etwa 130 Jahren durch einen Zufall entdeckt und war so charmant, da kein Patent drauf anzumelden, sondern das tatsächlich der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Und dann ist dieses Verfahren relativ schnell etabliert worden. Die Idee ist, der Röntgenstrahl durchdringt den Patienten und führt dann auf der Rückseite dazu, dass ein Foto entsteht. Das heißt, man guckt durch den Patienten durch, sieht den Herzschatten, sieht das Lungengerüst, die Knochen kann man sich sehr gut angucken. Und das ist eigentlich so die Basisdiagnostik, die wir anbieten können, das klassische Röntgenbild.
Was kann man sich denn alles mit dem Röntgenbild anschauen? Also wahrscheinlich ja nicht alles, weil der Körper ja nicht nur aus einem Material besteht.
Sie können sich tatsächlich alles angucken. Die Frage ist, ob das, was der Anforderer, der Orthopäde oder der Internist wissen will, ob Sie das damit beantworten können. Es ist ja so, Sie erhalten ein Summationsbild, das heißt, Sie durchstrahlen den gesamten Körper. Und Sie können, wenn Sie auf der Lunge im Röntgenbild einen Fleck sehen, können Sie gar nicht entscheiden, ist das in der Lunge, ist das neben der Lunge, zum Beispiel im Knochen, oder hat der Patient eine Hautwarze, die sich auf die Lunge projiziert. Also Sie haben das Riesenproblem, Sie wissen es nicht genau. Sie sehen etwas und wissen aber nicht genau, in welchem Organ es ist. Und Sie können es auch nicht so ganz genau erkennen, weil es eben eine Projektionstechnik ist.
Und was macht man dann?
Dann guckt man sich gerne den Patienten an, und wenn das eine Struktur ist, die auf der Haut ist und damit das Ganze erklärt ist, dann hat der Patient Glück gehabt und er ist fertig und er hat nichts Bösartiges. Wenn man das aber nicht sieht, dann muss man überlegen, wie man weiter vorgeht. Und dann gibt es auch röntgenbasiert die sogenannten Schnittbildverfahren, wie zum Beispiel das CT, das ist eine Abkürzung für Computertomographie. Und dieses Wort Tomographie bedeutet, man erstellt Schnittbilder, leitet sich aus dem Griechischen ab. Und wenn Sie diese Schnittbilder auch durch Röntgentechnik erstellen, dann wird ein riesiger Datensatz erzeugt. Und deswegen der Computer, der auch in diesem Namen drin ist. Sie brauchen einen sehr potenten Rechner, um mit diesem ganzen riesen Datensatz zurechtzukommen und daraus Bilder in verschiedenen Ebenen anfertigen zu können, in verschiedenen Fenstern, wie zum Beispiel dem Knochenfenster, dem Lungenfenster. Und so sehen Sie dann vielleicht diese Verschattung in der Lunge. Und aufgrund dieser hochpräzisen Bilder ist es dann möglich zu sagen, Mensch, das ist eine Entzündung oder das ist etwas ganz Altes, weil Kalk drin ist, also etwas Harmloses. Oder im ungünstigen Fall vielleicht sogar eine ganz frühe Krebserkrankung, die man dann aber zu diesem Zeitpunkt eventuell noch thoraxchirurgisch heilen kann.
Möchte man jetzt Röntgen und CT so ganz grob voneinander unterscheiden, dann kann man ja sagen, das Röntgen ist zum Beispiel, wenn man schon gucken möchte, ob der Knochen gebrochen ist, wenn man vielleicht die Zähne röntgen möchte. Und das CT machen Sie, wenn Sie wirklich das Organ oder den Körperabschnitt im 3D-Bild brauchen.
Stimmt, genau. Die Idee ist eigentlich, dass man meistens zuerst das Röntgenbild macht, so als Basisdiagnostik. Es gibt aber auch Fälle, wenn wir Verkehrsunfälle behandeln, Hochrasanztraumata, dann geht man schon allein aufgrund des Unfallmechanismus davon aus, dass wahnsinnig viel kaputt gegangen ist. Und der große Vorteil an der CT-Diagnostik ist, die geht relativ schnell. Also wenn Sie den ganzen Körper röntgen möchten, dann braucht das wirklich Zeit, weil Sie jeden Abschnitt einzeln untersuchen. Der große Vorteil im CT ist, Sie können den Patienten, man sagt von der Locke bis zur Socke, also wirklich vom Kopf bis zur Fußsohle einmal komplett durchscannen. Das machen wir wirklich nur bei entsprechender Indikation, also wenn ein Trauma in entsprechender Stärke stattgefunden hat. Und da können Sie relativ schnell entscheiden, was kaputt ist, ob Blutgefäße sogar verletzt wurden, also ob der Patient vielleicht direkt in den Operationssaal muss. Das ist die große Stärke des CTs, eine sehr robuste Methode, eine schnelle Methode.
Und wir haben noch eine dritte Methode, MRT. Für was nehmen wir jetzt das her?
Ja, MRT hat ganz viele Vorteile und ein paar Einschränkungen.
Erst die Vorteile.
Vorteil, keine Röntgenstrahlung. Mhm. Es ist ein großer Magnet und das schüchtert viele Patienten erstmal ein, weil dieser große Magnet, das ist quasi die Röhre, die man so kennt. Vielleicht noch kurze Anmerkung zum CT. Also man sagt ja immer, die haben da nur Röhren. Das CT ist mittlerweile so modern, das ist eher ein Ring. Eine ringförmige Struktur. Wenn Sie da reinfahren, sind Sie eigentlich direkt am anderen Ende schon wieder raus. Beim MRT ist es tatsächlich so, das ist röhrenartig aufgebaut. Diese Röhren werden vom Innendurchmesser mittlerweile immer weiter, die modernen Geräte. Also bei uns sind es 70 Zentimeter. Das ist schon ein bisschen an Platz. Und der Patient muss wissen, er ist nicht immer mit dem Kopf mitten in der Röhre. Wenn wir den Kopf untersuchen, dann ist das zwangsweise notwendig. Also das Organ, was untersucht wird, sollte mitten in der Röhre sein. Wenn Sie aber Angst haben vor der Röhre und kriegen aber nur einen Fuß untersucht, der Fuß ist in der Röhre, aber Ihr Oberkörper ist außerhalb der Röhre. Das heißt, da brauchen Sie keine Angst haben. Das Organ, was wirklich untersucht werden muss, das muss leider in das Zentrum des MRT.
Und wie funktioniert die Röhre? Was kommen da für Bilder am Ende raus?
Die Funktionsweise, wie gesagt, ohne Röntgenstrahlen, dafür mit einem Magnetfeld und mit Radiowellen. Die Radiowellen werden in den Körper geschickt und rauskommen auch Radiowellen. Das Ganze wird aufgezeichnet und auch Hochleistungsrechner entwickeln daraus wieder Bilder. Der große Vorteil vom MRT gegenüber dem CT ist, dass wir einen sehr guten Weichteilkontrast erreichen. Wenn wir uns Bänder, Muskeln, Sehnen, Gelenkkapseln im CT angucken, das hat den gleichen Grauwert. Das ist nicht voneinander zu unterscheiden. Und im MRT gelingt es tatsächlich, ein sehr dünnes Band in seinem Verlauf wunderbar abzugrenzen, weil es sich von dem angrenzenden Muskel einfach durch seine Signalintensität, wir nutzen verschiedene Sequenzen, man kann das wunderbar abgrenzen. Und ich glaube, ganz viele Hörer kennen zum Beispiel eine MRT-Untersuchung vom Rücken, von den Bandscheiben oder vom Kniegelenk. Es gelingt einfach wunderbar, den Knorpel sichtbar zu machen, Bänder sichtbar zu machen oder auch die Bandscheibe an der Wirbelsäule sichtbar zu machen. Und das ist wirklich im CT extrem schwer und dann auch nur mit einer hohen Strahlenbelastung möglich. Und deswegen bei diesen Fragestellungen greifen wir gerne auf das MRT zurück.
Nehmen Sie uns mal mit an Ihren Arbeitsplatz. Wie kann man sich so eine Untersuchung vorstellen? Sie haben vorhin schon gesagt, man kommt immer zu Ihnen mit einem Auftrag. Also das soll untersucht werden auf die und die Frage. Wie ist das? Was gibt es für Voruntersuchungen? Was müssen vielleicht auch die Patienten und Patientinnen wissen zu der Untersuchung?
Erstmal interessiert uns als Radiologen alles. Also je mehr Vorgeschichte wir kennen, umso besser ist es. Wir brauchen Laborwerte, denn eventuell muss Kontrastmittel gegeben werden. Da gibt es auch im CT, also im Röntgen, andere Kontrastmittel als im MRT. Die CT-Kontrastmittel zum Beispiel werden über die Niere ausgeschieden. Also die Nierenfunktion interessiert uns. In den CT-Kontrastmitteln ist Jod drin. Das wird über die Schilddrüse verstoffwechselt. Uns interessieren also die Schilddrüsenwerte. Also die Laborwerte, zumindest diese zwei, sollten vorhanden sein, wenn Kontrastmittel gegeben wird.
Wann wird denn Kontrastmittel gegeben?
Sehr gute Frage. Kontrastmittel, wie der Name schon sagt, es verstärkt den Kontrast. Und ich hatte ja gerade gesagt, im CT tun wir uns manchmal schwer, die Weichgewebe voneinander zu unterscheiden. Und genauso ist das auch, wenn wir zum Beispiel die Leber untersuchen und die Frage ist, gibt es da, ist zum Beispiel ein Ultraschall gemacht worden, da sind Läsionen, also irgendwelche runden Strukturen gesehen worden. Die Frage ist, sind die gutartig, sind die bösartig? Dann würde man Kontrastmittel geben. Die Kontrastmittel werden über die Vene verabreicht und die zirkulieren im Körper über die Blutbahn. Und Tumoren oder entzündliche Prozesse sind sehr gut durchblutet. Das heißt, die speichern Kontrastmittel, sie lagern Kontrastmittel an und dieses Kontrastmittel sehen wir im CT als helle Veränderung. Das heißt, diese helle Veränderung im Lebergewebe, was dann ansonsten dunkel ist, würde uns aufzeigen, Mensch, da ist eine Entzündung oder ein Tumor. Also es ist eine Zusatzinformation. Und da dieses Kontrastmittel auch in den Gefäßen zirkuliert, also vom Herzen durch den Körper gepumpt wird, ist es auch möglich, Gefäßdiagnostik zu betreiben. Wenn es also darum geht, ist die Halsschlagader verengt oder gibt es ein Bauchaortenaneurysma, also eine krankhafte Erweiterung der Bauchschlagader, dann würden wir Kontrastmittel geben, um die Gefäße und Engstellen und ähnliche Veränderungen viel besser sehen zu können.
Muss man sich Gedanken machen zu dem Kontrastmittel? Also kann man zum Beispiel allergisch drauf reagieren oder so?
Es ist immer gut, wenn sich alle Gedanken machen. Wenn der Patient besorgt ist und sich Gedanken macht, finde ich das super. Das macht er auch nicht ohne Grund. Und tatsächlich, wenn eine Kontrastmittelallergie bekannt ist, dann bedeutet das auch nicht, dass er nie mehr Kontrastmittel bekommen kann. Also ich habe die Erfahrung gemacht, da ist auch der Fortschritt eingezogen, die Kontrastmittel von vor 30 Jahren, da haben die Patienten sehr häufig schon mal allergisch drauf reagiert oder mit Unverträglichkeit. Und dann ist ja immer die Frage, was versteht der Patient unter einer Allergie? Also ist er wirklich lebensbedrohlich, hat er einen lebensbedrohlichen allergischen Zustand bekommen oder geht es um eine Pustelbildung? Wenn er Pusteln gekriegt hat vor 30 Jahren, dann bin ich relativ entspannt. Dann halten wir unsere Notfallmedikamente parat und die Erfahrung hat tatsächlich gezeigt, von 100 Patienten mit einer derartigen Kontrastmittelallergie reagieren dann vielleicht, naja, 2, 3 davon, aber auf sehr milde Art und dann können wir mit unseren Medikamenten eben diese Pustelbildung oder Schwellung wieder beseitigen. Also es ist keine Limitation, aber es ist extrem wichtig, dass der Patient auf solche Vorkommnisse hinweist.
Gehen wir zurück zur Untersuchung. Unser Patient ist jetzt also bei Ihnen, hat ja am Ende wahrscheinlich keine Angst vor dem Kontrastmittel und Sie haben die Laborwerte von ihm, wissen, was Sie untersuchen wollen. Wie geht's weiter?
Genau, der Patient wird aufgeklärt über das, was mit ihm passiert, über die Art der Untersuchung. Es gibt zu jedem Gerät einen spezifischen Fragebogen, der im Detail nochmal alles Wichtige abklärt. Dann wird er Beim MRT ist es ganz wichtig, dass er sich sozusagen metallfrei macht. Denn wie gesagt, wir haben da einen großen Magneten und wenn er einen Schlüssel oder eine Schere in der Tasche hat, dann kann ihm das tatsächlich aus der Tasche gezogen werden. Das ist also hochgefährlich. Gerade im MRT muss auch gefragt werden, gibt es elektrische Geräte, die implantiert sind, wie zum Beispiel ein Herzschrittmacher oder ein Cochlea-Implantat. Da müsste dann im Einzelfall geprüft werden, ob er dennoch tauglich ist. Ja, wenn das alles abgeklärt ist, dann wird er von der MTA in dieses Gerät verbracht. Eine gemütliche Position, denn gerade die MRT-Untersuchung, die dauert schon mal von 10 Minuten bis durchaus eine halbe Stunde. Und da soll man ja auch bequem liegen. Er kriegt gerade im MRT einen Notfallknopf in die Hand. Das heißt, wenn er unerwartet mit Platzangst zum Beispiel reagiert, dann kann er sich bemerkbar machen. Die MTA sieht den Patienten auch durch eine Scheibe. Das heißt, er ist nie alleine in dem Gerät. Und es gibt auch über die Kopfhörer, die der Patient aufkriegt, eine Sprachverbindung. Also wenn er auf den Knopf drückt, dann kann man fragen, Mensch, was ist? Und dann sagt er meistens, oh, Entschuldigung, ich bin aus Versehen auf den Knopf gekommen. Also ganz oft sind das Fehlalarme. Aber wir würden eben, wenn es wirklich notwendig ist, auch die Untersuchung abbrechen können. Das ist jederzeit möglich, genau. Wenn die Untersuchung stattgefunden hat, dann darf der Patient das Gerät wieder verlassen. Die Untersuchungen dauern ja auch zum Beispiel im CT nicht lang. Das Auflegen und das Abstöpseln nachher vom Kontrastmittel, also die Entfernung vom Venenzugang, das dauert länger als die eigentliche Untersuchung. Ein CT-Scan vom Bauch, der ist ich würde sagen, unter 2 Minuten erledigt. Dann kommt die Arbeit für die MTRA. Die muss dann aus dem Datensatz Rekonstruktionen erstellen. Das können Oberflächenrekonstruktionen sein, zum Beispiel bei schwierigen Knochenbrüchen, dass der Chirurg, der nachher operieren muss, eine Vorstellung hat, wie die Knochenbruchanteile im Raum stehen. Und gewöhnlicherweise rekonstruieren wir immer in 2 zusätzlichen Ebenen, damit man den Patienten einmal von der Seite, einmal von vorn und einmal von oben unten sieht. Der Datensatz, der wird dann zum Radiologen geschickt. Wir schauen uns dann, bei einer CT-Untersuchung sind das gerne schon mal über 1000 Bilder, alles im Einzelnen an. Natürlich in Bezug auf die Fragestellung, aber auch wenn wir Auffälligkeiten sehen, die mit der Fragestellung gar nichts zu tun haben, dann fällt das natürlich nicht unter den Tisch, sondern das wird im Befund erwähnt, das wird auch mit dem Patienten besprochen. Genau, und das Finale ist dann das Gespräch mit dem Patienten oder wenn das nicht möglich ist, weil er schwer krank ist, dann mit dem zuweisenden klinischen Kollegen.
Und mit den Bildern kann dann eine Therapie angefangen werden oder eine Diagnose gestellt werden und dann eine Therapie?
Genauso ist das. Also hier am Krankenhaus ist es so, dass wir täglich mit den klinischen Kollegen, die uns eben die Patienten schicken, Besprechungen haben. Da werden alle Bilder demonstriert. Dann wird entschieden, ob eine Therapie auf Basis dieser Bilder möglich ist.
Nochmal zurück zu dem Gespräch mit dem Patienten oder der Patientin. Darf die Person die Bilder auch sehen? Und ist es auch so, dass man selbst was auf den Bildern erkennen kann oder sieht das nur das Fachauge?
Ja, ganz klares Ja. Also ich finde es extrem wichtig, dass der Patient auch seine eigenen Bilder zu Gesicht kriegt, denn man kann das wunderbar umschreiben, aber der Bildeindruck, der ist doch ein ganz anderes, als wenn man ihm nur kurz sagt, Mensch, der Knochen ist gebrochen. Aber wenn man sieht, wie viele Trümmer da entstanden sind zum Teil, dass das Gelenk mitbeteiligt ist, dass wirklich eine grobe Fehlstellung ist, da ist auch das Verständnis dann, dass eine komplexe Operation möglicherweise folgt, viel eher gegeben. Deswegen ganz wichtig, der Patient soll und darf seine Bilder sehen und darf auch dann im Gespräch gerne alle Fragen stellen, die er hat.
Ich habe jetzt auch noch mal Fragen, die Sie ein bisschen überraschen werden.
Oh.
Jeder Gast bekommt hier eine Überraschung, beziehungsweise 3. Ich habe 3 Wörter dabei, mit denen Sie bestimmt ganz einfach einen Zusammenhang zwischen Radiologie oder einem der Diagnoseverfahren herstellen können. Das erste Wort ist die Regenwolke.
Die Regenwolke gibt Regen ab und wenn man im Regen steht, ist das nicht schön. Und bei uns in der Abteilung lassen wir keinen im Regen stehen. Wenn es ein Patient ist, der sucht, wo er hin muss, den nehmen wir an die Hand und begleiten ihn. Und wenn es ein Patient ist, der Platzangst hat, den bieten wir gerne an, dass er einmal testweise bei uns in ein Gerät kommen kann. Wenn er zum Beispiel, wenn eine MRT-Untersuchung geplant ist, kann er gerne vorab einmal in das Gerät kommen, Test liegen, ohne dass die Untersuchung gemacht wird. Und wenn er sagt, okay, das ist ja gar kein Problem, dann ist er auch viel entspannter für die eigentliche Untersuchung. Das ist möglich.
Ich habe noch die Butterbrezel dabei.
Darf unser Patient vor einer CT-Untersuchung gerne essen? Er darf ein leichtes Frühstück zu sich nehmen. Früher haben wir gesagt, bitte nüchtern kommen. Wir haben die Erfahrung gemacht, uns ist lieber, der Patient nimmt ein leichtes Frühstück zu sich und der Blutzuckerspiegel ist im Normbereich. Dann ist der Patient viel besser zu führen. Deswegen, die Butterbrezel ist erlaubt.
Und dann habe ich noch den Detektiv.
Ja, das bin ich. Nee, ist tatsächlich so, also die Radiologie ist wirklich Detektivarbeit und der Detektiv liebt es ja auch, wenn er ganz viele Informationen zur Verfügung hat. Unsere Arbeit erleichtert es wahnsinnig, wenn der Patient zum Beispiel Voraufnahmen von auswärts mitbringt. Denn wir hatten am Anfang die Verschattung auf der Lunge erwähnt. Wenn die Verschattung schon in einer Voruntersuchung von 1960 genauso sichtbar war, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es eine gutartige Veränderung ist, unglaublich hoch. Und das hilft uns wahnsinnig. Also mein Appell an alle Patienten, lassen Sie sich Ihre eigenen Aufnahmen auf CD brennen oder irgendwie archivieren und bringen Sie die zu Ihrem zukünftigen Radiologen mit, der wird dankbar sein.
Bis jetzt haben wir eigentlich immer nur über angenehme Sachen gesprochen, ein bisschen über die Enge in der Röhre, aber sonst sprechen wir eigentlich eher über Themen, die unangenehm sind und wo wir den Menschen die Ängste nehmen wollen. Aber trotzdem, vor allem am Anfang habe ich mir gedacht, Sie haben gesagt, es geht um Strahlen. Da gehen vielleicht bei manchen Hörern und Hörerinnen die Alarmglocken los, weil man mit Strahlen immer irgendwie verbindet, oh, gefährlich und da gehen Zellen kaputt und so. Wie ist das?
Ist das so? Genauso ist das. Also die Strahlenangst ist absolut berechtigt. Man muss das ein bisschen ins Verhältnis setzen. Innerhalb der Radiologie haben wir Verfahren mit hoher Strahlenexposition, also wo viel Strahlung angewandt wird. Das ist zum Beispiel die CT-Untersuchung. Und wir haben Verfahren, wo wir sagen, ja, das sind so die geringsten Dosen, die wir anwenden. Das ist zum Beispiel beim Röntgen des Brustkorbes oder auch bei der DEXA-Methode, der Knochendichtemessung, das Gerät haben wir noch gar nicht angesprochen, das verwendet so wenig Strahlung, weil es einfach nur die Knochendichte misst und gar keine Bilder produzieren muss. Also das ist das Verfahren mit der geringsten Strahlenbelastung. Wenn man das jetzt aber mal ins Verhältnis setzt, und ich möchte das mal mit der Sonnenstrahlung vergleichen, ich glaube, wir wissen alle, was passiert, wenn wir nach dem langen Winter uns in die Sonne legen, ungeschützt für 3 Stunden, dann haben wir nämlich alle sicher einen Sonnenbrand. Das sind die Strahlenschäden, die sind ab einer gewissen Dosis immer zu erwarten. Sie werden keinen Patienten aus der Radiologie kommen sehen, der eine Hautverbrennung hat aufgrund der Strahlung, die wir anwenden. Also das ist tatsächlich auch mit Röntgenstrahlen möglich. In der Strahlentherapie zum Beispiel ist das ein Thema, da kann die Haut tatsächlich verbrennen. Aber wir reden hier über Strahlendosen, die weit, weit unter dem sind, dass es zu derartigen Veränderungen kommt. Was wir in der Radiologie haben, und da nochmal dieses Beispiel zur Sonnenstrahlung, wenn Sie sich der Sonne aussetzen, dann ist das mit einem gewissen Krebsrisiko verbunden. Je länger Sie das tun, umso höher ist dieses Krebsrisiko. Und genauso ist das auch bei uns in der Radiologie. Also die Meinung ist, dass geringe Mengen an Strahlung zu einem ganz geringen Prozentsatz auch eine Krebserkrankung induzieren können und höhere Strahlendosen zu einem höheren Prozentsatz. Nur wie gesagt, man muss das in Relation sehen. Ich habe eine Zahl mitgebracht, die habe ich auch anlässlich dieses Podcasts nochmal recherchiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in unserem Leben an einer Krebserkrankung versterben, ist um die 23%. Und wenn ich jetzt einem schwer verunfallten Patienten ein Ganzkörper-CT, also wirklich eine dosisintensive Untersuchung, anfertigen muss, dann erhöht sich dieses Risiko um 0,1%. Also von 23 auf 23,1%. Das ist mal eine Zahl, um dieses Risiko relativieren zu können. Und ich vielleicht noch ein Beispiel. Die Strahlendosis, die Sie bei einer Röntgenuntersuchung des Brustkorbes erfahren, die entspricht der natürlichen Strahlung von einem Tag Schwarzwaldurlaub. Der Schwarzwald ist eine Region, wo viel natürliche Strahlung herrscht. Das ist einfach so. Und ich glaube, es geht keiner mit einem Röntgenpass in Schwarzwald zu seinem Urlaub oder mit einer Bleischürze oder Ähnlichem. Und es ist auch nicht bekannt, dass in diesen Regionen mit einer besonders hohen natürlichen Strahlung, dass da eine übermäßige Krebsrate der Bevölkerung besteht. Das ist tatsächlich nicht so.
Es gibt bestimmt auch noch andere Patienten und Patientinnen, die sich denken, boah, aber ich weiß nicht, ob das was für mich ist, weil ich zum Beispiel einen Herzschrittmacher habe oder weil ich vielleicht schwanger bin. Wie ist das? Gibt es Ausschlusskriterien?
Wenn Schüler bei uns in der Abteilung sind, da stelle ich ganz gerne die Frage, dürfen wir Schwangere röntgen? Und dann schütteln alle immer den Kopf und keiner möchte eine Schwangere röntgen. Also ich röntge auch Schwangere. Es muss eine rechtfertigende Indikation bestehen. Wenn die Schwangere einen Verkehrsunfall hat, wenn sie lebensbedrohliche Knochenbrüche erlitten hat oder vielleicht sogar eine Hirnblutung, dann muss ich sie röntgen. Dann muss ich auch sogar ein CT machen. weil sie möglicherweise sonst sogar verstirbt. Wir sind in einer Dilemmasituation, also wir wissen, es ist mit einem gewissen Risiko verbunden, aber der Benefit, den sie durch diese Diagnostik erfährt, der überwiegt dieses Risiko. Das ist die Aufgabe des Radiologen, da Nutzen und Risiko abzuwägen, und das ist im Einzelfall tatsächlich gar nicht so einfach. Deswegen sind wir auch so froh, dass es zum Beispiel das MRT gibt, wo wir unsere ganz jungen Patienten dann eben auch diagnostizieren können.
Aber ins MRT darf jemand mit einem Herzschrittmacher nicht rein?
Jein. Ganz komplexes Thema. Es gibt mittlerweile MRT-taugliche Herzschrittmacher. Das hört sich so an, als wenn der Patient einfach mit seinem Herzschrittmacher in das MRT gehen könnte. Dem ist leider nicht so. Die sind bedingt tauglich, so heißt es offiziell. Und diese Bedingungen, die müssen erfüllt sein. Das heißt, sie brauchen erstmal einen Kardiologen, der dem Herzschrittmacher sagt, du gehst jetzt gleich ins MRT, dann wird nämlich ein spezielles Programm aktiviert. Das muss auch nachher wieder rückgängig gemacht werden. Und wenn der Patient Teile eines Schrittmachers, zum Beispiel ein Kabel, von einer vorangegangenen Operation noch in sich hat, dann ist dieses ganze System wieder nicht tauglich. Also es ist wirklich ein extrem schwieriges Thema, was diese ganzen Implantate angeht. Deswegen vielleicht auch dieser Podcast, möchte ich als Appell nutzen, bringen Sie Unterlagen mit, wenn Sie implantierte Prothesen, mechanische oder elektrische Geräte haben, bringen Sie Unterlagen mit, die bezeugen, dass das Ganze unter gewissen Rahmenbedingungen tatsächlich MRT-tauglich ist. Großes Problem sind zum Beispiel Paukenröhrchen.
Was sind denn Paukenröhrchen?
Gute Frage. Viele Kinder haben Paukenröhrchen. Die schaffen ein Fenster im Trommelfell und sollen dann eine bessere Belüftung im Mittelohr erreichen, sodass Entzündungen oder Abklingen und Flüssigkeiten ablaufen. Ich glaube, das ist der Sinn, und das hört sich erstmal lapidar an. Die gibt es, ich glaube, aus Kunststoff, die sind natürlich MRT-tauglich, die gibt es aber auch zum Teil mit Metall-Inlays, und die sind zum Teil nämlich explizit nicht MRT-tauglich. Da wirklich aufpassen.
Ich glaube, da haben Sie eine gute Take-Home-Message gerade formuliert am Ende. Einfach immer alles aufbewahren, egal ob auf einer CD oder in einem Ordner oder so, und zum Radiologen mitbringen. Ich fand das heute sehr spannend, vor allem die Detektivarbeit finde ich super. Und ich hoffe, Sie fanden es auch spannend. Wir haben auch noch viele weitere spannende Themen, zum Beispiel, was passiert in der Notaufnahme oder wie funktioniert die Narkose. Sie können sich ja mal durchklicken und gerne reinhören. Jetzt bedanke und verabschiede ich mich aber erstmal bei Herrn Sascha Hammerschlag, der ärztliche Leiter der Radiologie im St. Hildegardes Krankenhaus. Schön, dass Sie hier waren.
Vielen lieben Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und beim Kölner Krankenhaussender, der die Podcast-Folgen unterstützt. Ich bin Sabine Lerche. Schön, dass Sie zugehört haben.